Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Und damit sage ich herzlich willkommen im neuen Kirchenjahr, das heute am ersten Advent mit diesem Sonntag beginnt. Wir fangen heute ein neues Jahr an. Und es ist, wie es bei den Christen üblich ist, der Sonntag. Denn der Sonntag ist der Tag, an dem Jesus von den Toten auferweckt wurde. Und darum ist das für die Christen immer der erste Tag in der Woche und in dem Fall auch der erste Tag des neuen Jahres. Und die Christen haben es eigentlich schön, die fangen mit einem Festtag die neue Woche an und erst am zweiten Tag der Woche beginnt die Arbeit. Insofern genießt also diesen Sonntag und diesen ersten Tag im neuen Kirchenjahr. Erst morgen muss man wieder arbeiten gehen. Ja, wir machen uns heute Morgen oder heute auf in das neue Kirchenjahr, auf den Weg. So wie dieser eine König mit seinem Kamel. Ob es ein König ist oder ein Magier, das weiß man ja nicht so alles ganz genau. Aber er hat sich auf den Weg gemacht vom Orient nach Palästina. Er wollte dort sein, wo er gemerkt hat, aufgrund der Sterne, dort wird ein neuer König der Juden auf die Welt kommen. Und so ist er jetzt noch im Orient und macht sich auf den Weg. Drei Frauen aus unserer Gemeinde, Eva, Gabi und Christa, haben in den vergangenen Wochen an verschiedenen Krippenfiguren gearbeitet. Und das ist nun die erste Figur, die heute sichtbar ist. Und wir können dann beobachten, was an den nächsten Sonntagen alles noch dazukommen wird. Wer sonst noch sich auf den Weg macht nach Palästina. Aber dieser König ist jetzt der Erste. Ja, und der König aus dem Orient, der leitet auch gut zum heutigen Thema über, weil wir richten ja unsere Blicke heute in den Orient nach Nordafrika. Dort gibt es methodistische Gemeinden in Tunesien und in Algerien und sie leben in einem ganz anderen Umfeld, als wir das gewöhnt sind hier in der Schweiz. Sie sind eine Minderheit und doch leben sie ihren Glauben an Jesus Christus dort. Und ich freue mich sehr, dass ich Daniel bei uns begrüßen kann, zusammen mit seiner Frau Jeanne-Marie. Herzlich willkommen. Und Daniel, dass du heute zu uns gekommen bist. Sie sind um 6 Uhr auf den Zug gegangen, damit sie pünktlich hier in Zofingen sein können. Ich glaube, die wenigsten Leute kennen dich hier in der Gemeinde in Zofingen. Darum die Frage an dich, kannst du etwas sagen zu deiner Person? Wer bist du?
Daniel, das habt ihr schon gehört. Ich freue mich, hier zu sein und mit Ihnen diesen Gottesdienst zu feiern. Ich bin, wie ihr es aus meiner Sprache hören werdet, in der Frankophone, also in der französischen Schweiz geboren. Und eigentlich eben, wir haben unser Leben in der Westschweiz und vor allem auch in Frankreich als Pfarrer der Methodistenkirche geübt. Wir haben 4 Kinder, die in der Westschweiz wohnen, Genf-Umgebung. Aber eben durch den Dienst der Kirche bin ich eben auch wohl in dieser Kirche hier und ich freue mich, mit Ihnen eben von Nordafrika zu sprechen heute Morgen. Ja.
Und wie kommst du dazu, dass du von Nordafrika berichten kannst? Du hast offenbar Beziehungen dorthin oder ist das beruflicher Art gewesen?
Ich bin zeitlang Distriktsvorsteher unserer Kirche gewesen für den Frankophoner Distrikt, also für französische Schweiz, aber vor allem auch für Frankreich und eben auch für Nordafrika. Ich bin 16 Jahre lang Verantwortlicher für diese Gemeinde in Nordafrika gewesen. Ich bin dort, das habe ich jetzt im Nachhinein im Ruhestand, ich bin jetzt also seit 5 Jahren im Ruhestand, ausgerechnet 52 Mal in Algerien gewesen und 15 oder 16 Mal in Tunesien und das ist der Grund, warum, dass ich immer noch davon berichten kann. Ja. Obwohl wir jetzt diese, das werde ich auch nachher noch erklären, seit 3 Jahren eben nicht mehr hinfliegen oder hingehen konnten.
Ja, danke schön. Wir freuen uns sehr auf deinen Bericht aus diesen Ländern. Und schön auch, dass ihr alle da seid, hier oben im Kirchensaal und unten im Gemeindesaal, dass wir etwas hören von einer etwas uns fremden Welt. Lasst uns noch beten. Jesus Christus, deine Kirche lebt weltweit. auch in Ländern, in denen die Christen in der Minderheit sind. Wir können uns kaum in eine solche Situation hineinversetzen. Lass uns aufmerksam sein und ein bisschen verstehen, was es heißt, ein Christ in einem nordafrikanischen Land zu sein. Amen.
Ich möchte zu Beginn einige Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, lesen. Und als Überschrift, aber es gibt zwei Überschriften über diesen Text: Hoffnung für alle und wie Christen leben sollen. Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen: Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen: Der Herr hilft mir, ich brauche mich vor nichts zu niemandem zu fürchten. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Liebt euch einander wie Brüder und Schwestern. Wir Menschen, wir bilden wie ein Gefäß und wir sind in diesem Gefäß alle miteinander. Ob hier oder eben in Nordafrika oder anderswo in der Welt. Wir sind im selben Gefäß, ob wir schwarz oder weiß sind. Ob wir letztlich sogar gläubig oder ungläubig sind. Wir sind aufgerufen, miteinander zu leben. Wir sind in einer Welt, die von Gott geliebt wird. Und das ist der Grund, warum wir aufgerufen sind, uns auch zu lieben und dann eben auch für unsere Geschwister an unsere Geschwister zu denken, sie zu tragen, vor allem eben auch, wenn sie vielleicht schwächer sind als wir. Oder eben, was heißt schwächer zu sein? Das können wir uns auch immer wieder fragen. Aber ich habe auch diesen Text gelesen, weil wir unter anderem eben einen Bruder haben, den wir auf diese Bilder sehen werden, der zurzeit immer noch wartet auf das Urteil, weil er eben zu einem ganzen Jahr Gefängnis verurteilt worden ist. Er hat nur das eingerufen und er hofft, dass er dann vor dem höchsten Gericht in Algerien dann befreit werden kann. Aber wir wissen es noch nicht. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Wir wollen an sie denken und das ist eben auch der Grund, warum ich immer wieder dankbar bin, wenn ich in eine Gemeinde kommen darf und eben über diese Erlebnisse und über diese Situation unserer Gemeinden dort in Nordafrika berichten darf. Und wir sind aufgerufen, einfach zu wissen, dass wir eben sie tragen dürfen und dass wir mit ihnen sein können und dass Christus uns mit ihnen verbindet, weil er dasselbe ist, gestern und heute und für immer. Aber nun, lasst uns eben uns auf diese Reise hinmachen, ob Kamel oder ohne Kamel, das werden wir, können wir selber denken, in einem Land, das sehr schön ist, das auch sehr groß ist, das werden Sie dann sehen, wo aber eben gerade die Menschen dort auch sehr viele Erwartungen haben, weil sie wissen, was anderswo geschieht und weil sie in vielen Dingen wenig haben. Oder ich denke vor allem an die Jugend, die gerne das, was sie gelernt haben, anwenden können. Oder dass sie eben auch weiter in dieser Welt gehen dürfen. Aber zu diesem Land Algerien, es ist ein großes Land, Nordafrika, wie wir es gehört haben, nur ein Teil. Im Norden ist grün, der Rest und der größte Teil, das wissen Sie, ist der Sahara, die Wüste, die bis in Mittelafrika hingeht. Wir haben dort in Nordafrika, in Algerien, ich rede kurz über Tunesien dann noch am Schluss von meinem Bericht, aber da in Algerien gibt es Gemeinde im Osten, in Oran, in Alger und dann in der Kabylei, in Larbanat Iraten, in Wassif, in Lesouadia und dann weiter noch im Osten. Dort ist die Stadt von Konstantin, nicht direkt am Meer, aber eine besondere Stadt, eine schöne Stadt auch. Wenn wir nun hinfliegen, so geht es am schnellsten, kommen wir übers Mittelmeer und kommen in einem Land, das zum Teil eben Wüste sein kann, vor allem der Süden. Ich habe die Möglichkeit gehabt, auch einmal nach ganz im Süden zu gehen. Und dort gibt es also ganz Besonderes zu erleben, muss man schon sagen. Aber im Norden und gerade auch die Kabylei, dort ist es vor allem im Frühling, ist es grün, dort wächst alles, fruchtbares Land, wo auch einfach die Menschen davon leben. Die Arbeit in Nordafrika wird in unserer Kirche eigentlich durch den Bischof geleitet, und zwar, weil es eben eine Missionsteil ist, aber das vor allem von den Amerikanern dort getätigt war, und dann wurde das eben ein Teil zu Europa rübergegeben, damit wir von dort hin einfach diese Gemeinschaft mit ihnen pflegen können oder weiter das besuchen. Und hier seht ihr diese Arbeitsgruppe. Wir haben auch versucht, mit den Frauen zu arbeiten und Frauentagen zu organisieren. Vor allem, wenn dann die Geschwister, die Verantwortlichen der Gemeinden dort her in der Schweiz kommen, wenn wir vor allem jährliche Konferenz, weil sie eben in unserer jährlichen Konferenz mithaben. Aber nun ein Blick in diesem Land, in Algerien, zuerst Alger, die Hauptstadt. Eine Großstadt, auch da wieder, wie es oft in Afrika vorkommt, Millionenstadt. Es sind 5 Millionen Menschen, die dort in Alger leben. Eine Stadt, die ganz sicher markiert ist von seiner Vergangenheit. Die war eine Kolonialstadt von Frankreich. Aber eben wie alle Hauptstädte dort in Afrika mit jetzt viel Verkehr, alles oft blockiert. Kathedralen gibt es in den verschiedenen Städten. Auch hier, das war auch eine katholische Kirche, katholische Kathedrale, aber eben als die Franzosen wegziehen mussten, wurde dieses Haus oder diese Kirche dann einfach als Moschee umgebaut oder umgebracht, oder nicht umgebracht, einfach als benutzt. Und so bleibt das Gebäude dasselbe, aber nun wird dort die als Moschee gebraucht. Diese andere Moschee ist jetzt fertig. hat aber eben viel Protest bei den Algerern selber auch benutzt. Warum müssen wir eine Moschee bauen mit 1,5 Milliarden, die 1,5 Milliarden Euro gekostet hat, und kein Gelder für unsere Spitäler, keine Gelder für unsere Schulen? Deshalb haben sie auch protestiert. Aber eben, sie wollten das anzeigen, und sie haben dort auch der größte Turm dort gebaut zu dieser Moschee. Aber die Schwarzkathedrale, wie sie dort in Alger geheißen wird, wird immer noch für den christlichen Gottesdienst, katholischen Gottesdienst in Brauch und wurde auch in den letzten Jahren erneuert mit Geldern von Europa und von Algerien selber. Das ist drinnen dieser Kathedrale. Wie gesagt, eine Millionenstadt, eine Stadt und vor allem ein Land, der auch sehr viele Jugendliche hat. Über 50% der Menschen dort sind Jugendlichen von zwischen bis 20-jährig. Also eben eine Jugend, die große Erwartungen haben. Viele können zur Universität gehen, aber Arbeit gibt keine. Und eben meistens kann man das, was man gelernt hat, nicht anwenden. Und so gibt es sehr große Arbeitslosigkeit. Es gibt viele Leute, die draußen stehen, vor allem dann eben die Mühe haben, durchs Leben zu kommen. Wenn man durch die Straßen zieht, man sieht ein bisschen alles, man sieht eben gedeckte Frauen, aber man sieht eben auch Jugendliche, die überhaupt keine äußerlichen Anzeichen vom Islam tragen. Es ist ein fröhliches Volk und wie gesagt eben auch immer wieder viele Menschen überall auf den Straßen oder eben in den Häusern auch. Und vor allem auch die Möglichkeit, eben einen Blick in die Welt zu haben. Durch das Fernsehen, das die ganze Welt auch dort in den Häusern bringt und eben auch ihnen zeigt, was wir erleben. Und dass es dann eben dazu führt, dass die Menschen diese Hoffnung haben, eben nach dem Norden zu kommen, nach dem Westen zu kommen und eben das, was wir haben, auch genießen zu dürfen. Aber eben ein Land, das auch Mühe hat, voranzukommen. Ich habe dieses Bild gemacht, das ist, als die U-Bahn eingeweiht wurde. Sie läuft und heute klappt es gut, aber zwischen dem Augenblick, wo sie angefangen haben, bis das endlich soweit war, sind 30 Jahre lang gewesen. Also mit der Administration ist es manchmal mühsam, das haben wir auch immer wieder neu erlebt, wenn wir ein Visum verlangen müssen oder wenn wir etwas beantragen müssen. Und gerade wenn es dann vor allem um Kirche geht, dann ist man nicht pressiert, um eine Antwort zu geben. Und oft, wenn wir ein Visum angefragt haben, wir haben dann die Erlaubnis bekommen, 2 Wochen danach, wenn wir reisen wollten. Ja. Hier die Hauptpost, eben auch ein sehr schönes Gebäude in Alger selber, der Hafen. Und hier eine katholische Kirche. Die katholische Kirche, auch Minderheitskirche, ganz sicher, aber die ist noch relativ anerkannt vom Staat. Und Christen dürfen in Algerien leben, aber eben nicht versteckt, aber ja, man hat nicht viele Möglichkeiten. Aber gerade in Alger, wo die reformierte Kirche, und wir sind mit der reformierten Kirche zusammen dort, im Zentrum auch Gebäude hatten, die sind von anderen Gruppen ausgewiesen worden und die sind dann jetzt bei der katholischen Kirche her beherbergt und dort kommen sie zusammen, um miteinander den Gottesdienst zu besuchen. Wir haben immer wieder Schwierigkeiten, um Menschen zu finden, die bereit sind, dort Dienst zu üben, sich bereit sind. Und eben als in Alger wir zeitlang wieder niemand und kein Pastor mehr hatten. Plötzlich wurde uns gesagt, dass eine Frau vom amerikanischen Konsul nun in Alger lebt und im Gottesdienst war. Und als man erfahren hatte, dass sie eigentlich Pfarrerin, Amerikanerin, aber von der kongolesischen Kirche, methodistischen Kirche ordiniert worden war, war sie auch bereit, wenn wir sie angefragt haben, bereit, die Gemeinde zu begleiten und dort Dienst zu machen. 3 Jahre später ist sie dann weitergegangen, aber dann wurde jemand auf dem Konsulat von Benin dort und der Mann ist ein methodistischer Pfarrer. Und er hat dann jetzt auch ein paar Jahre Dienst in dieser Gemeinde getan. Diese Gemeinde kommen dann vor allem schwarzafrikanische Studenten und sie sind auch sehr bereit und eigentlich trainiert, möchte ich sagen, um den Gottesdienst zu begleiten, zu belebigen und mitzumachen. Zum Glück, weil die paar Algerier, die dort sind, es sind wenige, die dort im Gottesdienst kommen zurzeit, sind 10 bis 15 Menschen, die machen lieber mit oder singen mit, wenn die Afrikaner mitmachen oder diesen Gottesdienst gestalten. Östlich von der Hauptstadt kommen wir zur Kabylei. Kabylei ist etwas Besonderes in Algerien und hat seit immer Probleme eigentlich mit dem Staat gehabt, weil sie sich als eigentlich ein bisschen unabhängig machen möchten oder sich als unabhängige Menschen und nicht bereit sind, einfach alles mitzumachen. Der Ursprung liegt auch darin, dass dort früher in der Vergangenheit auch dort das Christentum viel stärker präsent war und sie wollen das verteidigen. Und wie gesagt, wir haben 2-3 Gemeinden dort. Es sind auch dort, wo, vielleicht erinnern Sie sich noch, vor ein paar Jahren hat man von einer Erweckung in Algerien gesprochen, ist dann eben vor allem dort in den kabylischen Bergen, dass das geschehen war und dort sind in dieser Zeit dann ein paar Gemeinden eigentlich entstanden, unter anderem eben auch diese Gemeinde in Wassif, wo dort ein Ehepaar eine Gemeinde angefangen hat. Sie haben einfach 2 Garagen gemietet. In dem einen Garagen haben sie als Familie gewohnt und das andere Garage ist dann zur Kirche oder zur Gemeindeort geworden und wo die Gemeinde sich immer wieder getroffen haben. Später haben sie dann ein Haus bauen können, wo dann sie als Privatleute dann unten eben Gemeinderäumen gemacht haben und dort kommt dann die Gemeinde zusammen. Hier sieht man, wie diese Gemeinde am Singen sind. Wir sehen am Pult auch die Frau vom Pfarrer, die jetzt Witwe ist, die Huria. Aber gerade sie war bereit. Und was eben besonders war, auch in Algerien, aber es klappt, sie war bereit, diese Gemeinde weiterhin zu begleiten, zu leiten, mit der Hilfe von 2-3 jugendanderen Ehepaaren. Und sie haben dort in Wassif eine lebendige Gemeinde. Es war in Wassif, dass wieder eigentlich zum ersten Mal ein Kindergottesdienst angefangen hat. Das ist auch nicht selbstverständlich und man muss auch sehr aufpassen. Sicher können Christen ihre Kinder im Kinderhort haben und ihre Kinder christlich erziehen, aber wer, wenn sie Proselytismus machen und wenn sie andere Kinder einladen. Und man hat schon in verschiedenen Gemeinden gesehen, wie gerade Leute aus der Stadt versucht haben, dann ihre Kinder zu schicken. Und die muss man einfach abweisen. Man kann sie nicht anladen, man kann sie nicht nehmen, weil die Leute wissen, dass sie dann auch gleich dann wegen Proselytismus dann angeklagt werden. Hier, als wir einen Besuch dort in dieser Gemeinde in Wassif gemacht haben. Etwas Besonderes dort in der Kabylei, Sie sehen diese Hügel und die Städten und die Dörfer sind immer oben auf den Hügeln gebaut. Das scheint ein Brauch zu sein von der Zeit, wo die Türken dort gewesen sind und dann eben die Leute eigentlich eben hoch hinaufgetrieben haben. Larbanit Nat Iraten, die Hauptstadt eben von der Kabylei, ist eine Stadt mit 20.000, 30.000 Einwohnern und die liegt tatsächlich eben auch so auf einem Berg, auf einem Hügel, auf 1000 Meter Höhe. Sie haben fast jeden Winter auch ein paar Tage mit bis 1 Meter Schnee, also nicht nur in der Schweiz gibt es Schnee. Dort wird es dann aber allerdings dann dramatischer, wenn dann so viel Schnee liegt. Aber wie gesagt, wir haben dort in Larba ein großes Grundstück, also die Methodistenkirche, mit einem Pfarrhaus. Und damals, als wir dort die Arbeit angefangen haben, haben wir der Abdenur dorthin gesetzt, damit er dann in den verschiedenen Dörfern reisen kann und dort eben auch die Bibelstunden oder dann bei den Leuten Unterweisungen geben kann. Sehr schnell hat sich dann herausgebildet, wir wollen eine Gemeinde, wir wollen zusammenkommen und dann haben wir dort in Larba, in diesem Haus, dann das Garage wieder aufgemacht. Man muss wissen, es gibt zwar dort auf dem Grundstück eine Kirche oder hat eine Kirche gegeben, die sich aber dann an die katholische Kirche gegeben worden oder geliehen worden, damit sie dort Unterweisungen für muslimischen Frauen, für Nähatelier haben können. Und jetzt mussten sie dann in die Garage als Kirche und als Gemeinde dort sein. Aber es gibt eine lebendige Gemeinde dort. Wir sehen dann nachher noch ein paar Bilder. Dieses Bild, um zu zeigen, was ich schon gesagt habe, wie mühsam es manchmal ist, wenn wir etwas verlangen oder haben möchten. Wir wollten dort eine Bäckerei aufmachen, um eben Arbeit für die Frauen zu geben. Und man hat eben alles eingereicht, aber die Bewilligung ist nie gekommen, dass wir dort bauen oder etwas machen können. Und der Pfarrer wollte auch nicht ohne diese Bewilligung dort etwas anfangen. Aber wie gesagt, ein großes Grundstück und wir versuchen, dieses Grundstück zu benutzen für Bäume, für Apikultur, für die Bienen, für verschiedene Arten, wo dann die Gemeinde dort sich engagieren kann. Und hier der Eingang für die Gemeinde, wo sie, wie gesagt, in einem relativ kleinen Raum Gottesdienst haben. Heute sind es wieder ein bisschen weniger, aber wir haben dort Gottesdienste gefeiert mit über 100 Menschen. Es sind die Leute, brauchen das, die wollen das und die kommen von weit her, weil sie wissen, dort gibt es Leben, dort gibt es Hoffnung, dort gibt es das, was danach wir uns sehnen. Und so sehen wir, wie hier Menschen getauft werden und eben auch, wie sie dann strahlen von dieser Freude, die Christus geben kann. Wir haben dort eine Gemeinde gebildet, eine methodistische Gemeinde. Ich komme zu diesem Bild nochmals nachher zurück. Die methodistische Gemeinde dort von Larba gebildet. Das war das einzige Mal in meinem Leben als Distriktsvorsteher, dass ich auf einmal eine Gemeinde mit 100 neuen Mitgliedern aufnehmen konnte. Und da seht ihr das Bild von diesem erlebnisvollen Sonntag. Diesen Mensch auf diesem Bild, linke Seite, ist jetzt gestorben. Aber ich zeige dieses Bild, weil es sehr interessant ist, wie Gott dort am Wirken ist. Dieser Mann hatte eine Nacht einen Traum. Und es wurde ihm gesagt, wenn du nicht in eine Kirche gehst, dann stirbst du. Der ist aufgeweckt und mit Angst. Ja, eine Kirche, aber wo gibt es eine Kirche in Algerien? Man kennt keine Kirche und es gibt nur gar wenige und eben nur wenige Leute wissen um Orten, wo Christen zusammenkommen. Dieser Mann, der ein Unternehmer war, war bereit, einen Mann zu zahlen, einen ganzen Tag, und ihm gesagt, du bringst mir zu einer christlichen Gemeinde. Und so ist er in diese Gemeinde in Larba gekommen, im Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst hat er sich bekehrt, hat er Gott gefunden und ist zu einem gläubigen Mensch geworden. Und der ist dann ganz regelmäßig zu diesem Gottesdienst gekommen. Es war jeden Sonntag über 60 Kilometer hinweg. Sie mussten, viele Menschen machen das, dass sie dann 2-3 Mal von Taxi wechseln müssen, um dann eben die Gemeinde erreichen zu können. Herr Abdenur, der jahrelang Pfarrer von dieser Gemeinde war, ist jetzt im Ruhestand, aber begleitet diese Gemeinde noch weiterhin. Oran, wie gesagt, eine Stadt im Westen des Landes. Oran ist eine fröhliche Stadt, und im Sommer, das war eigentlich das Stadt, wo ganz Algerien eigentlich zu Ferien ging. Es liegt am Meer und da kommen die Menschen und man lebt dann die ganze Nacht vor allem. Aber dort gibt es eben auch schon jahrelang eben eine christliche Gemeinde. Es gab eben auch eine Kathedrale in dieser Stadt, wie Sie hier sehen. Aber das ist zur Bibliothek, Stadtbibliothek, umgewandelt worden. Das Kreuz droben ist geblieben, nur das eine ist runtergefallen, aber eben, man lässt es. Aber hier kommt die christliche Gemeinde in diesem Oratoire, in diesem Gebetshaus zusammen. Man hat vieles erlebt, auch Mühsames. Wir mussten vor Gericht gehen, weil wir dort einen Mensch Verantwortung für das Haus übergeben hatten, als Hugh Johnson, für die vielleicht von ihm gehört haben, weg von Algerien weggehen musste. Und dieser hat dann in der Nacht drauf alle Schlösser des Hauses gewechselt, und von diesem Zeit an hat er gesagt, ich bin der Pfarrer hier und das ist mein Haus. Ist dann jahrelang gegangen, bis dass wir dann dort wieder räumen konnten. Und in der Zwischenzeit ist dort eben eine christliche Gemeinde unter der Leitung von Rashid Segir dort sich eingehaust haben. Rashid Segir ist ein Mann, der in Tiaret wohnte und dort eine Gemeinde sehr schnell um sich entwickelte, musste aber Gefängnis machen und musste von Tiaret weggehen. Und so ist er eben nach Oran gekommen und hat gesagt, ich will keine Gemeinde mehr, ich will nichts mehr wissen. Er wollte weiterhin Christ bleiben, ganz sicher, aber nicht mehr eine Gemeinde leiten. Aber sehr schnell haben sich Menschen wieder um ihn gesammelt. Und als sie in seine Wohnung mit seiner Frau über 20 Leute waren, hat er gesagt, wir können da nicht weitermachen. Das geht einfach nicht. Es ist auch verboten, in den Häusern Versammlungen zu machen. Und so ist er eben in Oratoire gegangen, Gebetshaus, zu fragen, ob sie nicht dort untergebracht werden konnten. Und es wurde ihm die Erlaubnis gegeben. Und so haben wir dann mit ihm eigentlich die Gemeinde, die jetzt am Ort ist und dort arbeitet, machen können. Sie haben eine sehr lebendige Gemeinde, es sind auch über 100 Leute, die dort als zur Gemeinde kommen. Sie haben sogar einen zweiten Gottesdienst, sie haben sich geteilt, weil auch dort in Oran sehr viele schwarzafrikanische Studenten sind und die kommen dann eben auch am Sonntag zusammen. Allerdings, und das ist das Schwere, Rashid wurde angeklagt. Er hatte nebst seiner Arbeit als Pfarrer eine Druckerei und Papeterie, wo er einfach Sachen und Hefte verkaufen. Und dort ist er angeklagt worden, dass er eben christliche Literatur druckte, was er tat. Und das hat er auch nie verneint, aber es war für die Christen und nicht für Proselytismus. Aber seine Druckerei wurde zugemacht und er wurde, wie gesagt, zuerst für zu 3 Jahren und jetzt zur Zeit ist es über 1 Jahr, dass er immer noch angeklagt ist. Die Kirche ist auch zugemacht worden und gerade auch mit der ganzen Covid-Situation. Ich weiß nicht, ob jetzt sie wieder Gottesdienst angefangen haben, aber ich denke nicht, sondern dass die Gemeinde immer noch zu ist, obwohl wir auch dort für die Stadt, für die Leute Sozialprogramm hatten. Wir wollten einen Kinderhort aufbauen und dort gibt es eben auch sehr Schönes. Sie sehen hier einen Gottesdienst mit Hochzeiten. Sie haben im Sommer ein Lager für Ehepaaren geleitet und gemacht. Und das sind dann gleich 7 Ehepaaren, die sich dann zur Hochzeit angemeldet haben. Und da haben sie dann Hochzeit gefeiert. Und auch dieses Ehepaar, da wurde ich selber auch eingeladen zu dieser Hochzeit, die haben das in ihrem Haus dann gefeiert, den Gottesdienst und dann eben auch mit der Familie. Und sie wollen einfach bezeugen, dass jetzt Gott, dass er der Herr eigentlich über ihre Ehe und ihre Familie ist. Und deshalb waren sie bereit, eben ihm das vor den Menschen eben zu zeugen. Hier die Frau von Rashid und sie leitet auch sehr viele Frauentreffen. Sie versuchen dort den Menschen zu helfen. Sie haben eine ganze Arbeit im Spital angefangen, um Menschen zu begleiten, die dort sind und die Nahrung brauchen oder die Kleider brauchen und so helfen sie mit. In Konstantin, das ist im Osten, wie gesagt, wir haben dort auch ein sehr schönes Gebäude, le Temple de Constantin. Er ist bekannt als protestantische Kirche, obwohl er auch öfters zu ist und die Gemeinde nicht zusammenkommen kann. Wir haben ein paar Jahre einen Mann aus Frankreich dort haben konnte, der eine Bibelschule besucht hatte und der im Ruhestand in Frankreich angekommen war und der gesagt hat, er war Algerier, möchte noch für sein Land ein paar Jahre Dienst machen. Und so ist er eben in diese Gemeinde gekommen und hat dort für die Gemeinde gearbeitet. Konstantin ist eine ganz große Stadt und schöne Stadt mit vielen Brücken, weil sie auf einem Fels gebaut ist. Und hier sehen Sie ein Mitglied der Gemeinde, die im Gespräch ist mit einer anderen Frau. Das ist etwas, was sehr wichtig ist in Algerien. Frauen müssen Gespräche mit Frauen führen. Also eben auch der Pfarrer kann eigentlich keine Gespräche mit Frauen allein führen, da müssen das Ehepaar machen. Man kann auch christliche Literatur haben, verkaufen, aber da müssen die Leute auch sehr aufmerksam sein. Und jeder Pfarrer, wenn er eine Bibel verkauft, dann lässt er immer ein Blatt unterschreiben, dass die Person ist gekommen, um eine Bibel zu fragen und zu verlangen. Nicht er hat diese Bibel gegeben oder weitergebracht, weil sonst eben auch er für Proselytismus angeklagt werden kann. Wir haben in Konstantin ein zweites Haus und wir sind zurzeit, ich weiß nicht, wie weit jetzt die Arbeiten dran sind, zu renovieren, damit an diesem Ort eben eine ganze Arbeit, eine Seelsorgearbeit für Algerier dort geleitet werden kann. Weil viele Menschen brauchen oder möchten mehr wissen über den christlichen Glauben. Sie wissen aber nicht, wohin. Aber es gibt christliche Sendungen und sie haben am Schluss von der christlichen Sendung eben auch immer eine Telefonnummer. Am Anfang war eben das Telefonnummer vom Rashid, die dort immer gewesen war. Jetzt gibt es eben eine Organisation, eine Gruppe, die das übernimmt. Und für den ganzen Osten möchten wir in diesem Haus diese Arbeit entwickeln und es ermöglichen, dass dort ein Ort sein kann, wo die Menschen kommen können und dann eben um den christlichen Glauben sich erkunden können. In Konstantin, Konstantin ist eigentlich die stärkste muslimische Stadt von Alger, große Universitätsstadt, aber eben wie gesagt auch eine schöne Stadt. Und nun ein Schritt über die Grenze. Tunesien, ein viel kleineres Land, das angrenzt, aber auch etwas wieder völlig anders ist. Aber dort gibt es eine reformierte Kirche, wo wir früher eigentlich nichts oder wenig zu tun hatten. Aber wir haben eben dort als Methodisten ein großes Grundstück mit zwei Häusern. Und vor ein paar Jahren haben wir in diesen Häusern Freddy Zambe und seine Frau mit Familie dort installieren können. Freddy Zambe hat uns gebetet, er hatte baptistische Ursprünge, arbeitete in der reformierten Kirche in Tunis, aber er hatte von den Methodisten gehört und er hat dieses Haus auch kennengelernt. Und er hat sich gefragt, ob er nicht da einen Ort als Dienst finden konnte und hat so Kontakt mit uns genommen. Und so ist er Pfarrer unserer Kirche geworden und engagiert sich weiterhin als Pfarrer von dieser Gemeinde in Tunis. Aber sie haben dann an diesem Ort dort auch eine ganze Arbeit in diesem zweiten Haus angefangen, wo sie vor allem schwarzafrikanische Studentinnen aufnehmen. Auch in Tunesien kommen viele Schwarzafrikanischen zum Studieren. Aber sie sind dann sehr stark diskriminiert. Sie haben auch Mühe, eine Wohnung zu finden. Und so haben sie gedacht, dass sie dort in diesen Häusern eben auch einen Ort aufmachen können, wo sie dann sind nicht viele, es können 3 bis 6 Frauen sein, die dort leben und dort sein können. Aber sie sind froh, dass sie das machen können, begleiten dürfen. Wir haben vor ein paar Jahren, als wir diese Gebäude renoviert haben, auch eine Bibliothek aufgemacht. Es gibt ein kleines biblisches Seminar, das sich dort entwickelt für tunesische Christen. Und so ist es hilfreich, dass es auch einen Ort gibt, wo es so gewisse Bücher geben kann. Es ist ein sehr schöner Platz Mitte in der Stadt, eigentlich in einem gutes Quartier von Tunis, dass wir nicht nur diese Häuser haben, sondern eben sogar einen Park. Und gerade die Leute, die Hochzeit feiern oder wenn sie eben eine Freizeit machen wollen, dann sind sie froh, dass sie diesen Ort mitten in der Stadt kommen können. Und dann gibt es immer auch dort große Festen. Auch wenn draußen auf der Straße zwar sehr versteckt, Camouflé, die Polizei beobachtet, was läuft, aber sie greift nicht ein, es ist einfach nur zur Sicherheit, sagen sie immer, dort beobachtet, was in diesen Häusern läuft. Aber und von Dach aus von diesen Häusern, da haben wir auch schon christliche Sendungen für das Fernsehen aufgenommen. Es gibt hier einen Ort, wo der christliche Glauben ausgestrahlt werden kann. Hier die Familie Zambe, die dort jetzt schon ein paar Jahre sind und eben wahrscheinlich noch ein paar Jahre machen werden, auch wenn die beide Tochter, die in der Mitte ist und die ganz links draußen im Studium sind, also die erste, die ist jetzt bereits in Frankreich und die zweite wird sehr bald auch sein Studium aufnehmen können. Und hier die reformierte Kirche mitten in der Stadt, Charles de Gaulle, Avenue Charles de Gaulle, eben auch dort spürt man, es gibt dort historische Gründe, dass es dort unten ist. Aber auch dort in Tunis, lebendige Gemeinde, die haben jeden Sonntag 2 Gottesdienste, und sie haben sich in letzter Zeit überlegt, ich weiß nicht, ob es jetzt zustande gekommen ist, einen 3. Gottesdienst zu organisieren am Sonntag, weil sie eben ein bisschen weniger mal sein konnten wegen Covid. Aber eben jeden Sonntag 2 Gottesdienste mit über 100 Besuchern, auch mit vielen Schwarzafrikanern, die dort ihren Heimat finden und dort mit den Gottesdienst gestalten. Ist auch so bei den katholischen Kirchen, hier die Kathedrale von Tunis, die viele Leute im Gottesdienst haben und begleiten, weil es ein war einziger Ort. Jetzt ist auch Tunesien politisch unsicherer geworden und schwieriger geworden. Man weiß nicht, wie sie sich das Ganze noch entwickeln wird. Aber die Gemeinden dort sind froh, wenn wir an sie denken. Ich denke jetzt nicht nur Tunesien oder Tunis, sondern eben auch in Algerien. Und danke, wenn ihr an unsere Geschwister, Brüder und Schwestern dort in Nordafrika, in ihren Gebeten, in ihrem Alltag, sie sind mit uns im selben Alltag, wenn wir an sie denken dürfen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Wir beten. Jesus Christus, du wohnst in den Herzen vieler Menschen auf dieser Erde. Und wir haben heute von Christen gehört, die in Tunesien und in Algerien an dich glauben, sich freuen, zu dir zu gehören, strahlen, wenn sie getauft worden sind. Und diese Christen leben ihr Leben als Christen dort. Und wir möchten dich bitten, dass du das Zeugnis und das Leben der Gemeinden und der Christen dort segnest und stärkst. Dass du die Hoffnung, die du gibst und von der wir gehört haben, dass sie sie erfahren und leben können. Wir bitten dich auch um Kraft für schwierige Situationen. Du weißt um den Pfarrer, der angeklagt ist. Und wir möchten dich bitten, hilf du, dass er freigesprochen wird. Unsere Gedanken gehen zu den Brüdern und Schwestern dort. Und wir wissen uns mit ihnen verbunden, auch durch das Gebet, das du den Christen gelehrt hast und das wir nun beten werden. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segnet euch und er behütet euch. Und er lässt sein Angesicht leuchten über euch und ist euch gnädig. Und er wendet sein Angesicht euch zu und er gibt euch Frieden. Amen.